So, und ich sag erstmal herzlich willkommen. Wir haben schon ganz viel im Vorfeld gequatscht, aber jetzt herzlich willkommen, es geht wirklich los mit unserer ganz neuen Folge Keiner ist schlagerfrei. And the one and only.
Was ist der Slogan?
Keiner ist schlagerfrei.
Keiner ist schlagerfrei.
Ja, also erstmal herzlich willkommen, Maite
Kelly. Also ich bin auf jeden Fall nicht schlagerfrei.
Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil das nämlich über die erste Einstiegsfrage in unserem Podcast ist. Mhm. Wann hast du denn gemerkt, dass du nicht schlagerfrei bist?
Als ich für Roland Kaiser geschrieben habe und eigentlich gemerkt habe, dass er mich schon seit meiner Kindheit begleitet hat, mich auch so beeindruckt und eigentlich beeinflusst hat. Erst durchs Schreiben wurde mir klar, wie sehr ich hatte so eine ganz tolle Frau in meinem Leben, die bei der ich immer Marmelade gekocht habe, mit ihr Karten gespielt habe. Das war die Frau Tischler. Wir waren mal an so einem Campingplatz und bei ihr lief einfach immer Schlager.
Ja.
Und sie war ein riesen Roland Kaiser Fan. Und da sind mir Kindheitserinnerungen, so Kernerinnerungen aufgeploppt, während ich für Roland schrieb. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe doch Schlager in meinem Blut.
Ich glaube auch sehr viel sogar. Also so vielleicht mehr als so manch anderer.
Ja, ich meine, ich komme aus einer hippie-folkloristischen Familie.
Und sag mal, wie heißt deine Familie? Habe noch nie von gehört.
Genau, also es war so eine Band, die hieß The Kelly Family.
Ach,
ich, das ist ganz cute, wenn ich junge Leute treffe, die kennen Michael Patrick Kelly, so aus dem Song. Und dann erkläre ich denen immer so, ja, wir waren so eine Familie, so, wir hatten so eine Karriere wie bei Ed Sheeran, der auf der Straße angefangen hat und dann ins Stadion gesungen. Und dann ist es für die total klar und auch völlig so glaubwürdig, dass, wenn ich das sage. Was interessant ist, mir ist einfach aufgefallen, wirklich die ganz großen Schlager haben sehr viel Folklore, nur halt mit modernen Beats eingebettet. Und das hat, glaube ich, auch, deswegen hat es auch so Klick gemacht, als dann Roland mit modernen Beats in mein Leben kam. Und dadurch, ja, ich sagte auch mal, ich habe immer zwei Herzen gehabt. Ich war immer so eine Disco, I love Disco, ich liebte Beats, ich liebte Björk, war meine erste große Liebe als junges Mädchen, wenn es um modernen Sounds ging. Sehr avantgardisch, aber er war immer so meine erste große, sie war für mich so wie die, eigentlich die erste Lady Gaga, so das David Bowie der weiblichen Dance, also so innovativ. Es würde keine Rosalia geben ohne Björk. Aber was ich sagen kann, oder Billie Eilish, was ich sagen kann, ist, dass ich immer so dieses Poeten- und Folklorenherz hatte als Schreiber. Mhm. Aber Roland Kaiser hat quasi diese zwei Herzen so zusammengebracht, vereint.
Okay. Ja. Krass. Wir haben im Vorfeld ja schon so ein bisschen gesprochen. Roland Kaiser, also euer Riesenhit nach wie vor, warum hast du nicht Nein gesagt? 2014 und 2016 kam dann quasi dein Durchbruch so irgendwie in der Schlagerwelt. Da sind jetzt 10 Jahre vergangen und mittlerweile ist der Name Maite Kelly ist so eine krasse Marke geworden, finde ich, im ganzen Schlagerbereich oder generell eigentlich in der deutschen Musik. Was glaubst du, wie dir das gelungen ist? Also gerade, weil du ja auch für andere schreibst, aber halt eben logischerweise auch für dich. Also wie macht man sowas?
Natürlich, große Wege geht man natürlich nie allein. Ich habe als Kind schon viel geschrieben und habe immer als sehr jung davon geträumt, so die Diana Warren. Diana Warren ist eine der größten, sowas wie die Max Martin, eine der besten, größten Autorin, erfolgreichsten Autorin der Welt. Ich habe immer geträumt davon, für andere zu schreiben. Also ich habe mich eigentlich nie vorne selber gesehen. Ich war mal gerne einfach nur ein Gemeinschaftsmensch. Ich würde niemals nur sagen, weil ich immer noch mich als Gemeinschaftsmensch sehe. Das Schicksal wollte mich vorne haben. Ich habe lange das nicht geglaubt. Nicht, weil ich an mir gezweifelt habe, einfach weil ich sehr pragmatisch gedacht habe. Und das war nie der Traum. Also für mich ist es immer noch ein Traum, dass ich mit dem, was ich liebe, nämlich das Liederschreiben, überhaupt das als Hauptberuf haben kann. Und dass dann andere wie Jörg Hellwig, mein großer Plattenchef-Mentor, dass er daran geglaubt hat und darauf gezockt hat, das war eher die treibende Kraft am Anfang. Mittlerweile habe ich aber auch gemerkt, dass ich sehe auch, dass ich ein Mittelpunkt sein darf für eine Gemeinschaft an kreativen Menschen. Und deswegen habe ich, glaube ich, ein Stück weit mehr Mut gewonnen, auch Sagen wir so, ich
Selbstverständlichkeit, auch deinen Raum zu nehmen.
Mit weniger, so, ja, mit weniger Schüchternheit. Ja. Also ich gehe mehr nach vorne.
Ja.
Also, oder ich traue mich einfach mehr nach außen sehr klar zu mir als Künstlerin zu stehen.
Mhm.
Weil es ist halt, die Herausforderung für mich ist oft, ich bin Autorin. Nicht jeder Song, den ich schreibe, ist aber unbedingt für mich als Künstlerin der richtige Song. Aber ich merke so, alle Lieder finden ihren Platz und ich habe einen tollen Sparringspartner, der mir hilft zu unterscheiden, was ist eigentlich der richtige. Und dann gibt es Lieder wie Der Morgen danach, wo ich denke mir, vielleicht ist das so ein bisschen ein zu großer Wagnis, als Frau mit so einem Song rauszugehen.
Nee, ist
ja,
nicht.
Das ist klar, man fragt sich so, weil als Song wusste ich, dass das ein wirklich gut geschriebener Song ist. Aber und dann hat zum Beispiel mein bis heute, seit fast 12 Jahren, mein Sparringspartner Ralf Schädler gesagt, nein, der Song, wenn, dann du. Und das ist wichtig, dass man auch, ich habe ein wirklich sehr starkes Umfeld um mich herum, die auch diese Entwicklung in meiner kreativen in meinen kreativen Output verfolgen. Und ich glaube, ja, wie wird man zur Marke? Ich glaube, das ist eher so, dass ich hatte immer eine, mir war es immer wichtig, als Schreiberin was zu machen, was unique ist. Also es ist nicht einfach. Ich habe letztens einen Autor gesagt, der auch, ich habe gesagt, also einen Journalist gefragt, ja, warum hast du, willst du auch mal gerne ein Buch schreiben? Also ich war immer eher so ein Short Storyteller. Auch als kleines Mädchen habe ich auch, ich fand immer es faszinierender, Kurzgeschichten, also wirklich die großen Kurzgeschichtenmeister. Gerade in Amerika gibt es wirklich ein, man hausiert ja mit den, mit den großen Autoren und die Literatur der Kurzgeschichtenerzähler. In England gibt es auch die Kultur der Kurzgeschichten. Eigentlich ist Sherlock Holmes ja auch eine Kurzgeschichte.
Stimmt.
Oder mehrere. Und deswegen waren das eher, meine großen Helden waren Kurzgeschichtenschreiber, weil das die viel schwierigere Kunst manchmal sein kann. Es kommt drauf an, das kann man nicht mal sagen. Die wirklich sehr guten Autoren, die dicke Bücher schreiben, sonst würde es ja nicht Ken Follett geben, oder die schaffen es, große Sagas oder große Welten zu erschaffen, ohne dass sie Seiten strecken müssen. Bedeutet, das ist sehr fachidiotisch, was ich erzähle, aber ich wollte halt niemals ein dickes Buch schreiben und eigentlich eine Kurzgeschichte strecken, um Seiten zu füllen, weil das Buch mehr Geld bringt, wenn man es für 25 Euro als Hardcover verkauft. Da war zu viel Ehrlichkeit in mir drin. Und ich fand es immer als Herausforderung, wie kann ich eine große, eigentlich ein komplexes Thema, so ins Reduzierte rüberbringen, dass es irgendwie wie so ein TikTok, bam, bam, also gleich reinhaut. Aber ich gebe es zu, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich mich irgendwann, wird's mich auch, auch ich werde mich zurückziehen wollen, werde vielleicht auch ein Stück weit in Ruhestand gehen. Das Schreiben werde ich nie aufhören.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja schon als Kind.
Genau. Also singen werde ich vielleicht aufhören müssen, weil das körperlich doch, das sieht immer so einfach aus, was ich mache, aber das ist.
Nee, ich finde nicht, dass das einfach
viel, viel, viel schwieriger ist. Körperlich kann, so nicht jeder Fußballer kann immer Fußball spielen, aber auf so einen, auf so einen, Niveau krassen auch. Leistungsniveau ist es eine andere Sache. Aber das Schreiben werde ich immer und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich dann in Ruhestand gehe, dass ich mich dem dicken Buchschreiben widmen würde, weil ich dann, glaube ich, eher so ein ewiger Student bleibe, dass ich Kurse besuchen werde und mit anderen Schreibern. Ich bin auch jemanden, der gerne Zeit mit anderen Autoren verbringt. Ob es beim Philosophieren oder nur Ideenaustausch, aber in meinem Leben habe ich immer mehr Autorenfreunde dazu gewonnen, die einfach bei mir auch meine Seele und meinen Verstand auch so so beflügeln, dass ich gerne das in meinem Leben bis mein letzter Atemzug wird das Schreiben mein Sauerstoff sein.
das, was du jetzt, wie du übers Schreiben sprichst, und auch, weil ich dich vorhin gefragt habe, wie man denn die Marke Maite Kelly schafft, tatsächlich habe ich bei dir auch so das Gefühl, wenn wir jetzt auch mal deine Vita nehmen als die Kelly-Familie, mhm. ne? Ich meine, das alleine ist ja schon so eine krasse Lebensgeschichte. Mhm. Und wenn ich überlege, also was ich bei dir zum Beispiel immer bewundert habe, ist, dass du nie damit hausieren gegangen bist, wer du eigentlich bist, mhm. was du alles gemacht hast, wen du eigentlich kennst, für wen du auch schon gearbeitet mhm. hast, sondern du warst immer so total zurückgenommen. Du hast immer gesagt, nee, Leute, also first of all, ich bin Mama und zweitens, ich bin eine Handwerkerin und mhm. gleichzeitig bist du aber so ein Star und ich meine, der Morgen danach, der Titel ist schon gefallen, meinte, du hast damit Musikgeschichte geschrieben. Du hast schon vor 12 mhm. Jahren Musikgeschichte geschrieben mit Roland Kaiser, vor 10 Jahren mit 7 Leben für dich, vor 5 Jahren Hello. Jetzt der Morgen danach hat atemlos vom Thron geschubst. Wie fühlt sich das an, das selber auch wieder zu, okay, ich hab's wieder geschafft, so.
Vielleicht liegt es, ich habe ein Neurodiverse, das bedeutet, ich bin schon ein Nerd, deswegen neige ich dazu auch sehr fachidiotisch zu antworten. Ich bin teilweise I'm a very emotional, also schon ein ja. sehr emotionaler Mensch. Es ist bei mir ist immer so ein bisschen so ein Paradox. Also da ich ja als Sängerin sehr viel mit meinem Körper arbeite, mein Körper ist mein Instrument, mhm. habe ich in meinen Emotionen oft eine übertriebene. Wie kennst du Balletttänzer, wenn sie nicht tanzen, dann laufen sie so.
Ja, ja.
So, und ich neige dazu, auch ohne dass ich es will, sehr ausdrucksstark zu sein und gefühlt auch für viele immer.
Also, manchmal zu viel zu sein.
Genau, aber ja, ja. Also der Satz, du bist zu viel, ich das kennt,
den Satz.
Genau, den kennt jede, mhm. jede, jeder neurodiverse Mensch und gerade Mädchen bekommen das. Und in Deutschland, glaube ich, sogar ein bisschen intensiver mhm. als in anderen Ländern, weil dieses Zurückgehaltene immer so als ideale Frauenbild da uns überstülpt mhm. worden ist. Um uns auch still, also dieses Schweigen ist Gold.
Who the fuck says that? Ja, genau, wirklich. Ja.
Schweigen ist feige.
Ja.
Und man sieht bei einer Colin Fernandes eben, wie wichtig.
Du warst übrigens eine der wenigen, die ja. sich dazu tatsächlich geäußert haben ja. aus dem Schlagerbereich.
Ja, aber das Thema natürlich ein globales Thema und sie macht das wirklich auf einer unfassbaren Weise. Sie ist auch eine sehr ernstzunehmende Frau, mhm. wenn es um dieses Thema geht. Sie ist Moderatorin, die aber auch in diesem Thema auch als Journalistin mit anderen jahrelang befasst hat. Und ich fand, es hat einfach mich als Frau, aber auch als ich wollte ja immer Journalismus studieren. Mhm. Ich habe auch einen Preis gewonnen für journalistische Arbeit. Und mich hat das dann auch als, ich sag mal, als Hobbyjournalist total mitgerissen, mhm. Weil ich wusste, dass das Thema ein brennendes Thema mhm. ist und es gab keiner, der diesen heißen Eisen angefasst hat und es gab einfach endlich eine Gruppe von Frauen und Männern. Es gab ja ein wunderbares Journalist und ein paar Journalisten, viele Männer, die ich kenne, die sich da in diesem Bereich, wenn es um Deepfake oder digitale Gewalt einfach mhm. Sich da sehr große Gedanken machen, wie können wir uns in der Zukunft vor dem schützen, was jetzt schon los ist und was noch schlimmer noch werden wird. Kann,
genau.
wenn wir jetzt so nicht agieren. Ja, ich glaube, dass das, was halt, um zurückzukommen auf Erfolg und das Gefühl zu haben, wow, ich kann was. Ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass bei mir ist es so, die Kreativität in meinem Leben, es gibt immer wieder Momente, wo ich sage, danke, dass ich das tun darf, mhm. wofür ich mich berufen fühle. Mhm. Nicht jeder Mensch, und das muss auch nicht sein, kann dem nachgehen, was wirklich seine Kernberufung mhm. ist. Ich glaube, der Mensch hat mehrere Kernberufe. Mhm. Ich durfte dieses Kernberuf nachgehen, weil ich auch es nie, ich habe es viele Jahre nebenbei gemacht. Das heißt, erst seit 4 Jahren lebe ich komplett von Musik. Das wissen viele nicht, weil ich habe eigentlich auch einen anderen Berufung in meinem Leben, das ist Mode.
Mhm,
ich habe tatsächlich hauptsächlich alles mit Mode in mein Leben gewuppt. Das heißt, Mode mit im Prêt-à-porter für Big Size war wirklich europaweit, war ich die eine der stärksten Mitstreiter im Otto-Konzern dabei. Und das war auch so ein bisschen unterm Radar, keiner mitbekommen, aber so ein bisschen wie bei der Humme Bommel. Das war was mir wichtig war als Frau, als Mensch und als Designerin, weil ich Design auch studiert habe, als ich jung war. Und das Schreiben war immer was ich nebenbei gemacht habe, weil ich nicht anders konnte. Mhm. Und dann wurde das tatsächlich also diese Kernberufung wurde auch zu meinem Kernberuf.
Geschäft oder ja.
Ja, oder so.
Ja.
Und das ist wirklich ein großes Geschenk. Nichtsdestotrotz, ich weiß, für jeden Künstler sind die Jahre des Unerfolges viel länger als die Jahre, wo wirklich man ernten kann. Mhm. Deswegen bin ich einfach dankbar. Corona, gebe ich zu, war eine sehr, sehr große Herausforderung, da nicht aufzugeben. Im Gegenteil, in der Corona-Zeit habe ich mich dann noch mehr entschieden, dann das wirklich mich den wirklich hauptsächlich zu widmen. Mhm. Und habe dann auch andere Dinge dann losgelassen. Ich glaube, dass es ist nicht in meiner Natur, Leuten sagen müssen zu wollen oder wollen zu müssen, was ich alles kann. Also wer das nicht erkennt, ja, ich bin selber vielleicht auch jemanden, ich liebe es auch selber überrascht zu werden. Mhm. Und vielleicht genieße ich ein Stück weit das Schutz des Unterschätzten.
Das wollte ich dich nämlich fragen. Ich habe immer das Gefühl, und ich finde jetzt gerade bei dem Album, bei dem neuen Album 24/7, ich habe aus mehreren Aspekten oder aus mehreren Sichtweisen das Gefühl, du bist viele Jahre immer noch unterschätzt worden.
Ja.
Also sowohl als Künstlerin als auch als Frau. Mhm. Habe ich so das Gefühl.
Aber wenn man unterschätzt wird, kann man auch in Ruhe arbeiten.
Ja.
Also, man lässt sich immer in Ruhe.
Ja.
Der Neid ist Erfolg zieht Neid an. Mhm. Neid ist auch für Frauen gefährlich, weil man versucht, deinen Ruf zu schädigen. Mhm. Und für Frauen ist ein Rufschaden.
Ist schlimmer als für einen Mann. Viel schlimmer.
Viel schwieriger, sich davon überhaupt durchzunavigieren oder zu erholen. Als Männer haben andere Herausforderungen. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass wir Frauen es schwieriger haben. Die Männer unter sich sind auch ganz schön, die haben auch. Und genau wie es toxische Männer gibt, es gibt sehr viele. Die Mehrheit sind sehr gute Männer. Ich gehe auf Tour mit 80 Mann. Mhm. Wir sind 10 Frauen kreativ und 80 Männer bauen diese Bühne auf und die freuen sich, dass wir Frauen kreativ finden.
Ja, ja.
You know? Aber genau wie es großartige Frauen gibt, es gibt eine kleine Segment, genau wie es ein kleines Segment von toxischen Frauen ja auch. Mhm. Und ich habe sehr oft, und das tut oft doppelt weh, sehr oft die schlimmsten Schlagzeilen wurden von Frauen geschrieben über mich, die gar nicht wahrhaftig sind. Mhm. Und das ist immer so eine Sache, vielleicht habe ich unterbewusst, habe ich das einfach für mich immer so gewählt, so ein Stück weit unterschätzt zu werden, dann habe ich einfach ein Stück weit mehr Ruhe. Ich merke aber schon, dass es gerade so eine Veränderung gibt.
Ich wollte gerade sagen, Switch. Mit deinem Album, glaube ich, da hast du die Tür aber mit Brachialgewalt, glaube ich, auch aufgetreten. Also ich glaube, dich jetzt unterschätzen oder generell, ich glaube, mit diesem Album nehmen dich viele Leute plötzlich ganz anders wahr, als sie das vorher getan haben.
Ja, das kann sein, ja.
Also, du sagst, es ist ein Album für Frauen oder eine Hommage an Frauen. Es gibt ja auch einen Song von Frau zu Frau.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es sich gar nicht nur auf die Frauen bezieht. Ich glaube, es ist auch für viele Männer, dass sie einfach sagen, ach so, Maite, jetzt, now we know.
Also, man muss ja sagen, ich habe viele Paare, die zu meinen Konzerten kommen. Und wie gesagt, die guten Männer sind die Ersten, die sich darüber freuen, dass es ihren Frauen gut geht.
Ja.
Sie wollen auch, dass ihre Frau bestärkt werden, in ihre Frau da sein. Ich habe ganz, ganz viel, dass Männer kommen und sagen, wissen Sie, Frau Kelly, meine Frau und ich, wir tanzen zu ihren Liedern. Mhm. Und dann sage ich, gern geschehen. Ja, so, wenn meine Frau sie hört, dann geht es ihr gut.
Ja.
Und die Freude zu sehen zwischen Paare ist sehr, sehr schön. Aber ich glaube, der Grund, warum ich viel selbstbewusster sage, dass ich für Frauen schreibe, ist, weil ich werde es nie vergessen, mein erstes selbstgeschriebenes Deutschalbum, Wie ich bin, da gab es einen Kritiker von der Rockszene, die natürlich klar, der mich zerreißen wollte und hat das so abgewertet, als würde ich Sekretärenmusik machen, also für Frauen, die, weißt du, also so, und das war, und da dachte ich mir, ja, aber was ist denn so schlimm daran, für die Sekretärin Musik zu machen? Also, what's the problem? You know, die wuppt doch die ganze Firma.
Ja, aber der das, ja genau, aber da sind wir wieder bei Bildern, die andere über Frauen,
genau,
über
die wieder Frauen dieses herablassende. Ja, hallo? Die wuppt hier die ganze, meine Sekretärin, ja? Ohne die, ich kann
gar nichts, ja.
Da fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Und ich habe lange, glaube ich, ein Stück weit trotzdem das weitergemacht. Ich habe, I kept my eyes on the people, the girls I love, the women I love, on the couples, also die Paare, die ich liebe. Wenn ich sehe, es gibt ja so lustige Paare, wo du sagst, die Frau ist so, und der Mann
sitzt da. Ja, das ist so einfach so glücklich zu sein.
Genau, my girl, weißt du, so. Ja, und diese Paare, die kommen zu meinem, und wenn die tanzen hinten,
ja.
Es gibt nichts Schöneres, als der Soundtrack zu sein für Momente der Liebe zwischen zwei Menschen. Und das muss ich sagen. Aber ich glaube, dass dieses Gefühl, jetzt ist es so, ich bin 46 und das Geniale an der Männerpause, die ich ja auch habe, you don't give a shit anymore. You don't give a shit.
If you don't give a damn, I don't give a fuck.
Ich gebe dir ein Beispiel. Früher hätte ich gedacht, okay, komm, weißt du, so, ich hätte nichts gesagt. Ich war jetzt, wir waren bei Starbucks an der Schlange, meine Tochter, wir reden gar nicht mal so, und weißt du, Starbucks ist laut. Kaffee, Musik, bam, bam. Wir stehen in der Schlange, alle haben einen gesunden Abstand von so. Ist normal. Ja, spätestens seit Corona hat man doch, früher war es so, und jetzt
ist der Tanzbereich ein bisschen größer geworden.
Genau. So. Und meine Tochter so, oh Mama, die haben Coco Matcha Latte. Oh my God, Coco's Milch, I love Coco Milk. Die Studentin, so eine Starbucks-Ding, eine L-Größe. Mit Mama kostet bis zu 9 Euro.
Bei Mama ist for free, aber.
Bei Mama ist for free. Und ich habe gesagt, such dir, was du willst. Willst du das? Willst du das? Und dann Mama, ja, es reicht schon, nur dieses. No, it's okay, ne? Weil sie hat ihr Studentenbudget. Mhm. Und sie ist so bescheiden. Und dann dreht sich wirklich so ein älterer, weißer Mann, dreht sich und so ganz zynisch so, Und dann gucke ich und ich merkte, irgendwas stimmt hier nicht. Er lächelte, aber irgendwas stimmt hier nicht. Und er so, ihr habt Spaß, ne? Und ihr seid sehr laut.
Boah, halt's Maul.
Genau, so. Und dann habe ich gesagt, wollen Sie mitreden?
Ja.
Wollen Sie mit Spaß haben?
Ja.
Und ich lächelte zurück. Und dann sagt er auch noch, ihr seid schon sehr, sehr laut. Und ich sage, ja, das Leben ist, darf man in Deutschland nicht laut sein? Ist das denn verboten? Und dann, wieso, wie ist ein freies Land? Ja, eben, ein freies Land. Und wir waren jetzt nicht exorbitant laut, da war alles lauter, ne? Und dann sagt er auch noch, macht er auch noch so diese Geste, zu mir und meiner Tochter. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? No, we're gonna have fun. You get a problem? There's AirPods.
Yeah.
Die kosten 19,99 €. Die haben sogar einen Apfel drauf. Den kannst du hier reinstecken und da reinstecken. No, we're not going to be quiet. And if you don't like it, not our problem.
Yeah.
Und das hätte ich, glaube ich, vor 5, 6 Jahren niemals gemacht. Ich hätte Abstand genommen. Ne? Ich hätte es vielleicht ein bisschen, meine Tochter gesagt, komm, es ist nicht wert. Nee. Und das war so geil. Dann dreht er sich um und er hat sich nicht getraut, uns wieder anzuschauen. Und dann habe ich gedacht, nicht nur der Scham muss sich wechseln, auch die Angst, die Einschüchterung. Weil dann stand ich da und ich so, you know, Agnes, you know what I love about my menopause? I don't give a fuck. The days are over where old white men can tell us when we're allowed to be happy and when we're not allowed to be happy. Und das habe ich ganz leise gesagt. Und ich wusste, er hatte solche Ohren. Ganz leise. Und ich wusste, er hört mit. The days are over. It's done. We are free. Bei mir ist aufgefallen, sie studiert im Ausland, wie freier die Leute da reden. Und da habe ich, und sie ist natürlich auch diese Freiheit gewohnt.
Ja, klar. Vor allem, sie ist ja auch, also das ist blöd, aber sie ist ja auch dein Kind. Weißt du, was ich meine? Ihr seid ja wahrscheinlich...
Ja, und da habe ich gemerkt, so, das war in dem Moment einfach nur jemanden, der in sich unzufrieden ist. Und früher hätte ich dann vielleicht einfach
geduckt. Man hätte vielleicht gesagt, ja, sorry, oder keine Ahnung.
Nee, hätte ich gesagt, okay, ist okay. Ja. Und dann hätte ich, komm, lass uns leise sein. So. Mhm. Und jetzt habe ich gedacht, nee. Weil, es ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei, wo alte, weiße Männer, das sind hauptsächlich schon toxische Männer, uns Frauen und auch gute Männer sagen, Schweigen ist Gold, Fleiß ist alles.
So, ne? Sei nicht, du bist zu viel.
Ja, aber ich kenne auch gute Männer, die auch manchmal so bloß nichts.
Tatsächlich sind es, glaube ich, die meisten guten Männer, die... die defensiv sind, zurückgenommen sind. Meistens sind es ja die. Aber vielleicht.
Sie sind anders. Sie sind auf ihre leise Art stark.
Genau.
Weil sonst würden wir, glaube ich, noch viel Schlimmeres in unserem Land erleben.
Aber sie sind, du hast richtig gesagt, sie sind leise. Ich glaube, das ist.
Die Guten sind leise, aber sie sind da.
Ja.
Vielleicht ist es nur diese. Ich habe letztens gesagt, ich glaube, ich liebe Deutschland. Meine Mutter ist halb Deutschin. Und ich bin in Berlin geboren.
Als Einzige
von der. Ich glaube aber auch in unserer Geschichte, wir sind, deswegen sage ich auch wir, auch wenn ich teilweise sehr europäisch bin und ich bin ein Weltkind, wir sind durch unsere deutsche Geschichte trotzdem stigmatisiert und wir haben zu viel Devot mit Demut vertauscht. Und Demut hat das Wort Mut drin. Und Devot, Wenn du das Wort Demut nimmst, Mut ist ja Aufbruch, ist nach vorne. Das ist irgendwie nach vorne treten. Und Devot ist nach vorne bückeln. Und ich glaube, dass wir da wirklich, das hat sich in allem, in den Arbeitswelten, in allen, in den Schulen, hat sich das so ein Stück weit, das sind falsche Glaubenssätze, die wir ein Stück weit unterbewusst auf uns genommen. Männer, gute Männer, sowie auch gute Frauen auch zugleich. Und dadurch ist das ein Stück weit, das gibt zu viel Raum für die toxischen Menschen, die immer hier Stühle sägen. Hier, es gibt böse Menschen. Ja. Die sind in sich einfach wirklich bitter. Und ich glaube, dass ich würde mir einfach hoffen, ich bin ein großer Freund von Demut. Aber Devot hat niemanden was gebracht.
Nee.
Devot sein bringt gar nichts, weder in unsere Kirchengemeinde, noch in der Politik, noch in
der Beziehung, noch sonst
nichts. In meiner Firma, keiner in meiner Firma ist devot.
Ja.
Demut ja, aber es hat immer Mut drin.
Ja, das ist ein ganz anderes.
Weißt du, meine?
Ja.
Und das ist, glaube ich, was, wo ich einfach sage, ich finde das so geil. Ich habe immer mich gewundert, warum so, kennst du, wenn du so Frauen mit 40, 50, die so richtig bam, bam sind, die sind so lässig. Ich habe mich immer gewundert. Ich habe gesagt, wow, you're such a wonderful. Ich sagte, Maite, 40 ist geil und 50 ist noch besser. Ich habe mich immer gewundert, warum. Und jetzt bin ich 40 und denke mir,
yes. Ja, aber weißt du was? Meine Mutter hat es auch zu mir gesagt. Die hat auch, weil als ich damals 30 geworden bin, hat sie auch gesagt, also ich habe gesagt, oh Gott, 30, jetzt bin ich nicht mehr jung. Und sie, warte mal ab, die 30er sind richtig geil. Und Mary Rose hat gesagt, älter werden ist eine richtig geile Nummer, weil du weißt, mit jedem Jahr weißt du, kein Bock, will ich nicht.
Mittlerweile sage ich auch mittlerweile, Leute, I'm too old for this shit.
Ja. Ja? Und es fühlt sich geil an, das zu sagen, oder? Früher, da war es so, weiß ich nicht, und FOMO und keine Ahnung was. Und heute denkst du dir, ne, finde ich richtig geil.
Aber das ist normal, weil natürlich beruflich, du musst dich erstmal etablieren, du musst dich auch selber beweisen. Und das ist wirklich, Mary Rose übrigens, ich habe ihr gerade eine Message geschickt, die war für mich mit Roland die weibliche Mentorin in der Zeit zwischen 30 und 40. Ich habe sie nicht oft gesehen, die paar Mal, wo ich sie gesehen hat. Die hat mir immer was mitgegeben, was sie, she was ginger shot für mein Demut. You know? Sie war, Mary Rose ist ein ginger shot fürs Herz. Und nie predigend, nie herablassend, nie, ich gebe dir meinen Tipp,
Ich wollte gerade sagen, weil Ratschläge können auch Schläge sein, sondern
immer mit, also Mary Rose, ich habe ihr gesagt, sie ist eine Seele von Mensch und als Frau, so ähnlich wie Roland, ein privat ein noch größerer Mensch als auf der Bühne. sie ist eigentlich auf der Bühne total understatement. Weißt du, so ja. in ihrer Lebenskraft ist sie auf der Bühne sowieso so. Mhm. Das kannst du nicht stoppen. Sie geht auf die Bühne, you love her. Mhm. Aber privat ist sie, she is holy ground. Ich weiß auch gar nicht, ob sie es wirklich weiß.
Aber glaubst du nicht, dass du auch so bist, Maite?
I hope I am. I hope.
Ja, ich glaube schon.
Ich würde gerne es einfach, ich glaube, ich bin schon jäckisch, ne? Ich bin schon eine jäcke Frau.
Da bist du wohl.
Ich bin schon eine verrückte Nudel. Ich hoffe, dass ich ein Mensch bin, wo man sagt, you know, that person reminded me, dieser Mensch hat mich daran erinnert, ich zu sein. Hm.
Und das glaube ich,
weißt du, das ist was man muss auch wissen, ein neurodiverser Mensch. Mhm. Das ist jetzt wissenschaftlich bewiesen, weil in Amerika sind sie viel weiter mit Kindern mit besonderen Gaben oder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Der wird tatsächlich oder sie wird tatsächlich 20.000 Mal kritisiert, weil dadurch, dass dieser Mensch ein bisschen anders ist, wird es 20.000 Mal kritisiert. Und wir reden also nicht mal von meiner öffentlichen Person, die ja, brauchen wir nicht lange suchen, jeder öffentlich, wahrscheinlich bei dir auch, dass dieser Mensch natürlich zerrissen wird, von nimm ab bis...
Ja, ja,
bis was
du hast so erotisch gesungen.
Genau.
Alles Mögliche.
Genau, ja. Also das wird dir ständig... Aber man wird privat auch in seiner Kindheit, also zwischen 0 Jahren und 20, wirst du als Kind 20.000 Mal mehr gesagt als andere Kinder, sei mal nicht so, mach das nicht so, du bist wieder zu viel hier oder zu wenig hier. Das ist, weil neurodiverse Kinder, es gibt eine, mittlerweile sind es mehr, die Natur, ich glaube, die Natur mutiert sich gerade, der Mensch mutiert sich. Ich glaube, früher waren es, also in meiner Generation sind es einer von 8 Kindern, hat ein neurodiverses Gehirn. Mhm. Ich glaube, dass in 100 Jahren 9 Kinder von 10 es haben werden. Mhm. Ich glaube, dass so wie Tiere sich mutieren, wie ein Chamäleon sich adaptiert, ich glaube, dass diese Fähigkeiten, so, Synästheten sind eine Fähigkeit, ich komme in einen Raum und ich verstehe sofort die Dimensionen. Mhm. Also, oder ich sehe deinen Körper und ich weiß ganz genau, was dir stehen würde von deinen Asymmetrien. Mhm. Sehe ich sofort. Ich sehe auch Musik in Farben. Mhm. Und das sind so Fähigkeiten, die sind bei mir einfach drin. Dadurch bin ich in manchen Sachen nicht so gut. Smalltalk ist nicht gerade meine größte Fähigkeit.
So. Also. Aber Deep Talk dafür.
Genau. Und dann habe ich tatsächlich einfach mir, um die anderen 9 Menschen besser zu verstehen oder zu verstehen, warum sie mich nicht verstehen, habe ich tatsächlich eine Art Verhaltenscoaching genommen, weil ich habe zum Beispiel das große Problem gehabt mit Smalltalk im Schulhof, Kinder abholen.
Da ist sie wieder, die Kelly, die redet nicht mit
ich
uns.
Ich kann vor 6.000 Leute auftreten.
Aber oh, quatsch mich nicht voll.
Aber zum Schulhof gehen, ich habe geschwitzt, Rotz und Wasser.
Wirklich?
Frag mich, warum. Und da bin ich wirklich ein Nerd. Für mich, ich also ein Nerd, also deswegen arbeite ich so gerne mit Künstlern, weil viele sind Nerds.
Ja, und dann seid ihr untereinander in eurer
Bubble. Wir würden niemals sagen, wie geht's dir? Und es interessiert uns dabei nicht. Du fragst, du kommst, hey, ne? Nee, gleich sofort arbeiten. Man redet auch fast gar keine Sätze ganz aus. So, das ist ich und meine nerdy Friends. Der andere...
Das finde ich lustig irgendwie ein bisschen.
Wir unterbrechen uns, weil der andere... endet den Satz aus Höflichkeit, um dir die Geschwindigkeit, weil wir einmal, so reden wir. Andere würden denken, die haben Knall.
Ja.
Was soll denn dabei rauskommen?
Ja, und dann kommen,
Riesenhits.
Ja.
Eine Firma wird aufgebaut, ein Startup, eine App. Weißt du, so ein crazy Shit. Und das Krasse ist, ich habe gesagt, und hat der Verhaltenscoach, bei der auch mit neurodiverse Menschen arbeitet, um die zu helfen, die anderen, die Mehrheit der Menschen zu verstehen. Mhm. Er hat gesagt, okay, warum stresst dich das so, dieses Mal? Ich habe gesagt, weil es fragt mich, na, wie geht's dir? Und ich weiß nicht, was ich antworten soll. Mhm. Weil immer, egal was ich antworte, es ist zu deep. Mhm. Mhm. Und dann denke ich mir, das wollten die eigentlich nicht wissen. Mhm. Und eigentlich wollte ich es auch nicht erzählen, weil ich die eigentlich gar nicht kenne. Oder ich sag was ganz oberflächlich, aber es ist zu maskulin, es ist zu gestellt.
Und dann, ja, und die anderen merken,
alles ist gut. Und die denken sich, da ist nichts gut. So, ich streng mich an, das zu faken. Ich kann nicht faken, kann ganz nicht lügen. So, und dann denke ich mir, was soll ich machen? Die fragen mich, wie geht's dir? So 6000 Leute an einer Show ist einfacher als... Und dann hat er was ganz Tolles gesagt, Mai, du bist Synästhetin, du bist ein visueller Mensch. Mhm. Was ist für dich, because it's just casual talk. Ich so, ja, was ist casual talk? Ja, was ist für dich casual? Was, weil Klamotten sind für mich immer so meine zweite Haut. Was ich ziehe, das fühle ich, das hilft mir auch, was ein Gefühl zu fühlen. Er sagt, okay, Maite, was fühlt sich für dich casual, like easy? Ist so eine Jeans hier, wie heute.
Eine Jeans ist für dich casual, du bist ja krass drauf.
Ja, das ist jetzt im Strass, das ist
nicht casual. Für mich ist eine Leggings ist casual.
Ja, das ist Jogger, das ist zu Hause. Das ist schlimmer.
Okay, das ist so. Okay, also mit, ja, hast also du mir casual, eine Jeans, ja.
Casual,
bei und aber auch ein paar Sneaker oder hier so eine?
Nee. Wahnsinnig, genau. Und mit der Schule haben die Lehrer Angst. Nee, so casual. Das ist casual. Mhm. So casual.
Ja.
Ja?
Ja.
Und dann sagte ich eine Jeans. Dann sagt, okay. Wenn sie dich fragen, wie geht es dir, das ist eine Jeans-Frage.
Aha.
It's just a casual. Das heißt, antworte wie eine Jeans.
Ich so, der hat einen Knall.
Stonewashed. Ein bisschen sperrig manchmal in der Tasche.
Da kommt man dir auch der Nerd. Soll das so sein? Soll der Strass noch drauf?
So, und wie ist es? Habe ich Pockets hinten oder nicht?
Ja.
Und dann wirklich, und dann meinte meine Tochter, Mom, die letzte Zeit... Du redest viel mehr mit den Mamas und so.
Ja,
und das ist so. Ich habe die ganze Zeit eine Jeans.
Ich liebe das, dass gedacht. Du da stehst. Ich wollte gerade sagen, und jeder, der sich jetzt mit dir auf dem Schulhof Jeans unterhalten hat, weißt du, denkst du, alles klar, sie hat an Hosen gedacht.
Und dann war witzig, ich habe das viel mehr genossen. Und ich habe es nie manchmal nicht verstanden, warum manche dachten, ich wäre so arrogant.
Nee, weil du in deinem Kopf warst wahrscheinlich. Ne?
Weil ich die ganze Zeit dachte, und ich habe es vermieden. So.
Aber das ist lustig, das haben viele das Problem,
ja.
Dass wenn sie zu sehr in ihrem Kopf sind, und also mein Freund zum Beispiel ist auch
wenn
so jemand.
Wenn ich im Fokus bin.
Genau, dann ist es, und dann ich stehe manchmal daneben, weil ich kann sehr schnell adaptieren und sehr schnell socializen. Ich kann mich extrem schnell auf die Gruppe.
Frau.
So. Und wenn er dann daneben steht, dann gucke ich ihn manchmal an und denke,
die denken,
was ist los mit dir? Was muss ich? Na ja, was ist so? Manchmal denke ich, möchte einmal so auf den Hinterkopf, weil ich denke, Schatz, fahr wieder hoch. Aber er ist dann so in seiner Bubble, genauso. Was rede ich jetzt? Und keine Ahnung. Übrigens, ich finde es lustig, weil da oben ist Mary Rose.
Ja, ja.
Wir haben gerade über sie
gesprochen. Ich liebe diese Frau.
Ja. Ja.
Dann wiederum zum Beispiel ganz formelle Sachen. Also in meiner Laienarbeit als Botschafterin oder wenn ich jetzt zum Beispiel für die Kirche arbeite, sehr formell. Das gelingt mir sehr gut. Das war auch alles sehr höflich, aber das ist eine seriöse Sache. It's a serious matter.
Verstehe.
Also wenn es um Verantwortung geht, dann bin ich absolut, aber da ist der Fokus. Und ich glaube, das ist einfach, es ist neu für mich, das zu wissen, dass durch die Wissenschaft jetzt, die jetzt kommt, konnte ich viel mehr verstehen, warum ich so bin, wie ich bin.
Vor allem das Krasse ist ja, dass sich das Gehirn ja auch tatsächlich verändert, biologisch. Also Neuroplastizität, wenn Dinge immer wieder gemacht werden oder wie auch immer, dass sich die Gehirnstruktur ja tatsächlich verändert.
Ja.
Und dann, also du wirst safe ein ganz anderes Gehirn haben als, weiß ich nicht.
Also ich habe anscheinend ein sehr, sehr schönes Gehirn.
Nicht nur dein Gehirn ist schön.
Ja, ich habe das checken lassen, alles extrem gesund. Es gibt Gaben, die jeder hat. Manche haben, also zum Beispiel, man fragt sich, warum Ariana Grande unglaublich singt. Sie hat einen Perfect Pitch. Sie ist aber anscheinend blind wie eine Eule.
Echt?
Deswegen blinzelt sie immer so.
Ach so, ich dachte mal, das ist so, das ist lustig.
Das wissen viele nicht, aber kennst du Mädels, die brauchen so eine Brille so groß.
Ja, Bechergläser.
Und sie braucht eigentlich sowas, aber sie zieht die natürlich nicht an, weil das
ist natürlich
dann,
nicht.
Und deswegen...
Ach krass.
Ist mir aufgefallen, das ist immer so.
Aber das stimmt, das hat man ganz oft.
Und sie ist dadurch hypersensibilisiert in dem Body Memory. Und das ist, aber ich finde es auch großartig, sie muss sich doch nicht erklären.
Nö.
Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, dass wir einen, ich glaube, ich vielleicht werden die Wissenschaftler mich dann vielleicht widersprechen. Ich glaube, dass der Grund, warum immer mehr Kinder diese Neurodiversität haben, ist, weil auf uns eine neue Welt jetzt schon auf uns zukommt. Und es gab, Mutter Teresa hat gesagt, jede Generation hat ihre Gnade.
Mhm.
Ja, every generation has its grace. Also jede Generation, glaube ich, wird geboren für die Aufgaben, die bevorstehen. Mhm. Und ich glaube wirklich ganz fest, dass der Grund, warum so viele Kinder eben neurodiverse Gehirne haben, ist, weil sie sind, es gibt in der Bibel die Salz der Erde. Mhm. Ja, sie halten, glaube ich, uns als in unserer Menschlichkeit stark. Mhm. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass die amerikanische Wissenschaft mittlerweile ganz anders mit diesen Kindern, mit deren Gaben, jetzt auch sie ganz anders auffasst.
Und erkennt.
Das kommt immer mehr nach Deutschland rüber, muss auch. Und das wird im Schulsystem Gott sei Dank jetzt langsam, also wir haben gewisse Schulen, die haben wirklich auch für Dyslexia besondere, weil zum Beispiel Dyslexia, man denkt immer, Mathe ist ein Problem. Dabei ist Mathe ein Problem für dyslexische Kinder auf 2D. 2D gibt es erst, seitdem es Papier gibt. Das heißt, es wird gedruckt. Und früher, das ist auch die Japaner zum Beispiel, haben diese Beads, diese Mathe mit. Und da zum Beispiel, jetzt sehen sie immer mehr, dass Dyslexia-Kinder extrem gut in Mathe sind. Oder die alte Wikinger-Methode von Mathe waren diese Knoten.
Ja.
Na? So, diese Knoten. Das heißt, eigentlich war Mathe immer was sehr Haptisches.
Mhm.
Äpfel, Birnen.
Ja.
Und durch die 2D, das Papier, hat man Musik auch Theorie gebracht, die man drucken konnte. Mhm. Und auch Mathe konnte drucken. Und das wurde als der einzige sogenannte, durch das Schulsystem, als der einzige Weg, Mathe zu verstehen.
Zu begreifen, ja.
Aber Mathe ist...
Also ich sag dir aber ganz Physics. Ehrlich, in 3D ist es für mich noch gruseliger.
Ja, das ist aber interessant zu sehen.
Ja.
Die Kinder, die im 2D Mathe scheitern, brillieren in 3D.
Das ist krass.
Ein Switch. Und ich glaube, das ist einfach was, wo wir noch einen langen Weg haben. Eben, wir haben vielleicht in den letzten 200 unfassbare Talente verpasst. Weil sie reingepresst worden sind. Und durch die Möglichkeiten der digitalen Welt haben die Nerds im Keller 2D dazu gezwungen, mehr ins 3D zu gehen.
Ja.
Und deswegen gibt es einen Riesenwandel.
Ja.
Ob ich falsch liege, weiß ich nicht. Aber das
wird die Zukunft zeigen. Wenn wir hier, ich muss nämlich ein bisschen auf die Uhr gucken.
Schlager-Album reden.
Pass auf, genau, wir müssen mal über dein Album reden, weil ich glaube, das ist nämlich, weil deine Sprache oder generell dein sprachlicher Ausdruck ist nämlich auch, wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, dass ich auch immer sage, man hört immer raus, dass du das bist. Und das meine ich wirklich so. Ich meine das auch nicht nur stimmlich, sondern man hört es immer raus.
Textlich.
I love your language. Mhm. Wirklich. Und dein Album. Also es gibt da einen Song drauf. Ich musste fast ein bisschen lachen, weil bei der Morgen danach, das ging ja schon durch die Decke. Du hast mich dreimal in den Himmel gebracht. Alle fragen sich natürlich, wie genau das gemeint ist, aber das frage ich dich jetzt nicht. Aber es ist zum Beispiel ein Lied drauf. Mhm. Ulala. Wir haben den 3-4 Mal mit allen. Komm noch mal her, wir hören uns jetzt noch mal den Song an. Mal abgesehen davon, dass
der ist wirklich Ulala, der Song.
Der ist wirklich Ulala. Und was ich an diesem Song aber liebe, sind Ausdrücke wie Bewegungen wie Wellen an Klippen. Und da denke ich, und das ist Maite Kelly.
Poetry.
Ja, und das finde ich, und das ist was, ich habe vorhin zu dir gesagt, ich weiß gar nicht, ob jeder deine Songs versteht, so wie du sie schreibst. Du hast gesagt, doch, die Leute verstehen das, sie verstehen es auch. Aber das ist das, was ich liebe.
Ja, spätestens beim 5000. Mal hören, verstehen sie es vielleicht. Ja, also das, ich glaube, das ist das Zauber von Warum hast du Nein gesagt?
Ja, vielleicht.
Weil du
aber vielleicht immer, ist es auch immer noch wieder spannend, deswegen.
Genau, immer in anderen Situationen, sogar ich als Schreiberin, in anderen Situationen erlebe ich dieses Lied, ich sehe irgendwie eine Story und auf einmal bekommt dieser Song einen komplett anderen Winkel. Ich glaube, es gibt zum Satz dreimal in den Himmel gebracht. Ich habe wirklich gedacht, ich kriege eher einen Shitstorm für 24/7 Arten, sich zu lieben.
Ja?
Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Hotsatz. Und
no, der nicht. Da habe ich gedacht, ja.
Und
aber bei dreimal in den Himmel gefragt, fragt sich jeder, was genau meinst du?
Und das ist aber im Konzerten der lauteste Satz, der gesungen wird. Von allen Sätzen in meinem ganzen Repertoire. Und der
wirklich?
Song ist erst 5 Monate alt, ja. Also wenn ich einen Break machen würde und mache so, alle, der Satz ist der lauteste Satz, der gesungen wird.
Ach krass.
Habe ich auch nicht mit gerechnet.
Ja.
Ehrlich gesagt, weil der Himmel wurde ganz oft benutzt im Schlager. Mhm. Auf sehr vielen Weisen. Mhm. Ich habe ja immer schon erotische Lieder, sinnliche Lieder geschrieben. Bei Sieben Leben gibt es ja auch
Touchemois. Es war noch nie so schön, so falsch zu liegen.
Ja, oder Touchemois zum ja. Beispiel. Ne? Du hauchst ja. in mir pures Verlangen. Berauschung, also das waren viele. Ich glaube aber, dass noch nie hatte ich ein Album, der mit so viel Sinnlichkeit und Erotik verpackt war, wie dieses Album. Ich habe vor 5 Jahren schon verspürt, dass ich mich voll und ganz dieses Thema als Schreiberin widmen wollte. Mhm. Ich wollte mich einmal voll und ganz dieses Thema
mal anpacken, so quasi.
Ja, oder zulassen.
Ja.
Und dann kam Corona. Mhm. Und dann spürte ich aber eine viel bedränglichere Notwendigkeit, nämlich die Notwendigkeit nach Leichtigkeit.
Ja.
Und diese Leichtigkeit war auch in dieser Zeit für mich auch wichtig. Für meine Kollegen. Mhm. Und da kam dann einfach Hello. Und dann kam Nur Liebe, das Album, das ist mein politisches Album, politisches bis dato, weil da zum ersten Mal in Europa wieder Krieg ausgebrochen war. Also das war, und dann kam ein Moment, das war wirklich letzten Sommer, und ich spürte, seit 5 Jahren hatte ich als Schreiberin auch selber die Neugierde wieder, oder in mir diese Neugierde, aber hat es irgendwie noch nicht zugelassen. Mhm. Und das ist wirklich komplett ausgebrochen, weil ich habe irgendwann gemerkt, there's no perfect timing for this. Mm. It's never going to be the perfect time to live, but you have to live. Du kannst nicht warten, wann es okay ist, wann ist es konform.
Ja, das ist es eh nie.
Dem Feuer des Lebens, wie ein heißer Eisen, den ich als Schreiberin auch angepackt habe. Aber als ich es dann getan habe, war das wirklich, ich habe noch nie ein Album, ich wurde noch nie beim Schreiben so überrannt von der Inspiration, dass ich gar nicht dazu kam, zu viel nachzudenken.
Okay, aber das ist ja eigentlich genau der Prozess, genau, den sich jeder so wünscht. Genau, ich war
so im Flow, ne? Und mein Team auch. We were on fire.
Ja.
Und bei Ulala war das, wie wichtig, so hot wie der Refrain auch ist. Und dieser Refrain entstand nach einer Sommershow. Mhm. Ich war so voll im Sommer.
Man hört es auch. Es ist
Festival
so,
Rausch.
Ja, genau. Voll.
Und schickt das Felix und er mochte das irgendwie so. Ula. Und ich habe ja öfters bei Freunden, wenn die was Heißes gesagt, und es war so ein Teil meines Wordings. Und dann beim Schreiben, es gab in den 70er, 80er viele Lieder von Roy Black bis Peter Maffay, wo über das erste Mal.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja eine Entjungferung, also es geht ja um eine Entjungferung. So.
Ja, es ging das Frau, das Junge zum Mann werden, also
genau,
Peter Maffay.
Genau.
Ich war damals noch kein Mann
und
noch kein Junge mehr.
Ja, genau. Wie alt war er? 17 und sie war?
Nee, das würde ich jetzt, 17 finde ich jetzt auch, also da bin ich nicht so ganz d'accord.
Nee, aber ich weiß, was du meinst. Aber Männer haben das schon mal thematisiert.
Also zum Beispiel, Roland, ich hielt ihre Jugend in den Händen.
Ja.
Ja, also das. Es gab Männer, die über das gesungen haben, aber I never heard the story from the side of Santa Maria. How was it for her? Ne? Also wie war es für Santa Maria? Wie war es für sie? Und dann habe ich gedacht,
weißt du,
diese Dreistigkeit der Jungs, die gönne ich mir vielleicht auch.
Nee, und vor allen Dingen, weißt du, was ich finde? Also ich gucke hier immer auf die Uhr. Wir haben noch so viel zu reden eigentlich. Unsere Zeit läuft weg. Ich finde, deine Tour heißt ja nächstes Jahr Unverschämt Kelly und ich finde, es kann keiner besser machen, als du über diese Themen zu singen. Wirklich, ich habe dieses Album gehört und ich war so, mein Gott, endlich. Also auch, deswegen sagte ich auch vorhin, die Emanzipation auch für dich als Frau. Hallo, was glauben denn die Leute, dass du seit 9 Jahren irgendwie alleine auf dieser Welt existierst in weiß ich nicht, im Zölibat und keine Ahnung was, weißt du so. Und das finde ich halt so. Und eben sprachlich, weißt du, ich finde, über Sex zu singen, das ist eine hohe Kunst, weil das kann ganz schnell ganz oll werden, einfach.
Es gibt, there's the touch of poetry.
Ja.
Ja, also die lyrische Mir war das sehr, sehr wichtig. Also deswegen sage ich auch, es ist ein unfassbar sinniges Album. Mhm. Ulala ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Mhm. Aber es gibt zwei Coming-of-Age-Phasen bei Frauen, vielen Frauen, denen man es erwünschen würde. Es gibt die Coming-of-Age zwischen 16 und 20. Das ist eine Coming-of-Age-Zeit. Es gibt sie aber auch bei vielen Frauen.
Erst im Erwachsenenalter.
Im Erwachsenenalter. Ja. Und ich wollte diese gleiche Frau, aber in zwei Momenten in ihr Leben, wo sie merkt, man merkt, dass, ne, das weiße Kleid ist ein goldenes geworden, ist metaphorisch für and now I'm
das gereifte.
Ich bin nicht von weiß auf schwarz gegangen, sondern ich bin Gold geworden. Mm. Und die Liebe, die Reife hat aus der weißen, dieser zarten Blume eine starke Blume gemacht. Und das, glaube ich, war mir sehr, sehr wichtig. Und ich habe dieses Lied für Frauen geschrieben. Alles, was ich schreibe, schreibe ich immer, so dass eine Frau sagt, ja, that's my sensuality. Das ist meine Art, die Sinneserfahrung auch zu leben. Das hoffe ich und ich bin so froh, dass du das sagst.
Ja, hundertprozentig. Mhm. So, da geht jetzt die Tür
auf. Also ich merke schon, Ulala hat bei euch in der Redaktion
richtig Feier. Also weil erstens, weil es geiler Sommerbeat ist, ja. Und zweitens, weil es textlich wirklich, ich feiere den Song, weil eben aus genau dem Grund, wie du sagst, warum darf nicht eine Frau auch über dieses Thema singen und sprechen, auch der Morgen danach, ein Kuss in Paris.
Aber Roland Roland ist mein erster.
Ja, aber Roland Fan. Ist ein Mann.
Ja,
und Roland ist sowieso ein Fan von
aber
dir.
Der sagte auch mal, dass we need women to be strong.
Aber da hat Silvia vielleicht auch ein Wort mitgeredet. Die hat auch gesagt, deine Freundin und ich, musst du machen. Roland, den musst du machen. Und das war Silvia nämlich.
Ich liebe sie.
Ja.
Sie ist eine. Oh, ich habe zu Roland gesagt, wäre ich ein Mann, ich würde sie dir ausspannen.
Oder ich sag auch zu Annalena immer, ich habe deinen Papa wirklich gerne, aber ich liebe deine Mutter.
Und die hat nur, ich habe immer zu Roland gesagt, if I was a man, I would steal your wife.
Ja. Geil. Malte, weil unsere Zeit fast rum ist, du musst einfach nochmal kommen, wir müssen einfach noch länger quatschen. Und zwar, du hast noch eine Aufgabe, bevor ich dich entlasse. Es gibt eine Playlist zu unserem Podcast, eine Spotify-Playlist, und da darfst du jetzt einen Song draufpacken, der aber nicht dein eigener ist, sondern es kann
auch
jedes
nicht,
Genre
auch
sein.
Nicht als Autorin?
Na doch, das gilt vielleicht. Doch, als Autorin darfst du es machen.
Also ich finde es sehr, sehr schön. Die Vanessa May hat mich gefragt.
Was funny ist, weil sie hat nämlich einen Kuss in Paris draufgepackt. Die war nämlich letzte Woche da, mein Schatz.
Ja. Die Vanessa ist auch ein Mädchen, eine Künstlerin, die sehr missverstanden wird. Mhm. Und sie hat sehr viel für den Schlager gemacht. Ich glaube, Social Media wäre Schlager überhaupt kein Thema, moderner Thema wäre es nicht für sie. Sie ist bis heute eine Vorreiterin in vielen Aspekten. Sie ist ein Risk-Taker. Und sie kam zu mir und fragte mich, ob ich einen Song hätte. Und dann habe ich gesagt, Vanessa, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass ich dir einen Song gebe. Erstens, als ich es geschrieben habe, habe ich an sie gedacht. Das war vor vielen Jahren. Da hatte ich aber keinen Kontakt zu ihr. Ich wusste nicht, wie ich ihr das Song geben kann. Wusste aber auch innerlich, vielleicht ist es noch nicht die Zeit. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich habe einen Song und ich glaube, das Wichtigste ist, dass du diesen Song, dass du dich da widerspiegelst.
Spürst, ja.
Und das war auch dann der Fall. Mhm. Und das ist noch nicht das Letzte. Und ich glaube, dass es für mich sehr berührend ist, als Frauenschreiberin, wenn eine andere Frau einen so vertraut. Weil man doch in diesem Business, jede Frau erlebt wirklich auch.
Ja, das, was wir vorhin hatten.
Große Enttäuschung.
Missgunst und Neid und sowas, ja.
Ja, ja, ja. Und trotzdem hat sie, she's got this incredible vulnerability. Sie hat eine unglaubliche, wie sagt man, Vulnerability?
Verwundbarkeit
in ihr, die ich ein Stück weit zeigen wollte, die ich gesehen hatte. Und es braucht, glaube ich, zehnmal mehr Mut, diese Verwundbarkeit zu zeigen. Aber ein Lied kann einem helfen. Das ist wie, ich sag mal, das ist wie ein der Harry Potter unsichtbare
der Tarnumhang, ja.
Weißt du?
Ja.
Das ist so ein Song, der das für dich transportiert.
Verstehe.
Hilft dir. Und ich bin wirklich sehr gerührt, das zu sehen. Zu sehen, how the song is so, es ist so, when she does it, wenn sie dieses Lied singt, der Song strahlt.
Und ich kann dir nur sagen,
unglaubliche Weise.
Meinte, du hast halt auch schon wieder da einen Ohrwurm rausgehauen. Das ist ja schon wieder unnormal.
Sie hat den auch unglaublich gesehen.
Ja, hat sie auch. Aber es war so einfach, als wir dieses Video gesehen haben bei Social Media, wie sie dich anruft, um dir zu zeigen, wie er klingt. Und wir haben diese Hook einmal gehört und alle waren so, wie bist denn Diamant? Und alle waren einfach sofort.
Genau.
Sofort.
Aber zum Beispiel dieses Lied hätte ich niemals so transportieren können. Mhm. Never ever. Und ich wollte trotzdem eine Sprachwelt für sie machen, wo man sagt, das ist Vanessa. Mhm. Und ich sage immer, mein Label heißt Song Couture. Mhm. Ich mache Haute Couture auf einen Künstler.
Ja.
Und dann, wenn man es sieht, dann sagt man natürlich, wie angegossen.
Da bist du wieder mit deinem visuellen.
Das ist die Synästhetin in mir. Ja. Und das ist das Schöne, wenn ich dann Kommentare sehe, boah, Vanessa, das hast du toll gemacht. Mhm. Und ich malte halt geilen Song. Das wollte ich nicht. Mhm. Ich habe auch gesagt, Vanessa, wir können mich als Ghostwriter sagen, nein, ich will das.
Ich wollte gerade sagen, für sie ist das doch auch eine Riesenehre.
Nein.
Doch, natürlich ist das für sie
eine Ehre. Eine große Ehre. Weil es gibt, sie hat, Vanessa hat eine unverkennbare Stimme. Die hörst du
immer raus.
Und du weißt, es ist
Vanessa. Aber ist bei dir auch so.
Genau. Und sie, als sie mir den Song geschickt hat, wirklich, sie hat mich gesagt, Matek, darf ich denn, wenn ich die anrufe, die filmen? Ich so, ja, aber bei mir muss ein Real sein. Das heißt, ich werde es dann nicht hören. Dann höre ich es mit dir zusammen. Mhm. Und ich hatte gerade Sport gemacht, sah kacke aus, ohne mir war es egal. Und ich war zu neugierig, ich wollte diesen Song hören. Und dann hat sie das, und es ist so cute zu sehen, wie sie, und sie steht da so, und Vanessa hat eine, Gott sei Dank, diese Verbundbarkeit beibehalten. Mhm. Das ist das Schwierigste in diesem Showbusiness.
Oder vielleicht hat sie es auch wieder zugelassen.
Nee, das hatte sie immer.
Ja?
Ja.
Also ich glaube, sie hatte ja auch mal eine Phase, wo sie sehr, sehr gestruggelt hat oder kämpfen musste.
Haben wir alle. Wir strugglen. Menschen dürfen nicht vergessen, die Quantität an Häme, die eine Frau bekommt, im Social-Media-Bereich, in der Presse, Kritiker, wir brauchen nicht lange searchen. Ich wurde letzte Woche auch auf eine Weise beleidigt, wo ich dachte, eigentlich gab es sowas nur in den 90ern. Es müsste eigentlich vorbei sein. Mhm. Also die Quantität, und die eine Frau erniedrigt wird, beleidigt wird, das hat für mich schon eine Form von Gewalt, wo es noch keine Rechtslage gibt. Ich muss überlegen, wir gehen auf der Straße, wenn jemand kommt und sagt, und beleidigt dich.
Ja, du siehst scheiße aus.
Du darfst den anzeigen.
Ja.
Ne?
Aber im
Letzten. Nötigung.
Genau.
Und aber es gibt noch, da ist noch eine zu große Grauzone. Mhm. Und die Quantität an Häme, die eine junge Frau, die wirklich als Künstlerin auch so sich sucht und wiederfindet, nochmal. Und das hat mich zutiefst berührt, zu sehen, wie sie mir gegenüber so ein Vertrauen noch haben konnte. Und sie zeigt das auch nach außen so wieder und traut sich wieder. Und das ist, wo ich dann auch wieder sage, wow, das ist, bewundere ich, wo ich denke, wo habe ich vielleicht auch Mauern, die ich noch vielleicht, das nennt sich Schutzschild, wo habe ich die, wo ich die vielleicht auch mal einfach und da bin ich sehr, sehr dankbar. Das ist ein Segen, sowas auch als Schreiberin zu erleben, und bin sehr, sehr, sehr dankbar. Deswegen, ich bin so egoistisch, aber der Song Diamant ist momentan so mein Top-Favorite, weil die Vanessa das unglaublich verkörpert.
So, also es ist, ich find's cute, dass ihr euch beide gegenseitig auf die Playlist gepackt habt.
Ja, hat sie auch gemacht.
Ja, deswegen. Also sie hat einen Kuss in Paris drauf gemacht und du jetzt Rohdiamant. Also ich find's super. Malte, also wir haben, du musst nochmal wiederkommen.
Das ist nicht abgesprochen mit Vanessa, ne? Das ist jetzt
Nein, das wissen wir, dass das nicht abgesprochen ist. Wir haben uns gedacht, dass das passieren würde. Also, Malte, nächstes Jahr erstmal noch große Tour, bevor das hier untergeht. Das Album 24/7 ist ein Knalleralbum, falls es jemand noch nicht gehört haben sollte, was ja sein kann. Also, Malte, ich danke dir sehr, dass du da warst. It's a pleasure, always so a cute. Pleasure.
Und damals hast du gedacht, man wird dich nie sehen, und jetzt hier
sitzen wir hier. Naja, so, also ich sag vielen Dank, dass du da warst.
Hast du denn auch so Hasskommentare und so einen Scheiß?
Ja, aber es geht noch.
Es geht noch.
Es geht noch.
Ja, aber.
Und wie gehst du damit um?
Ich ignoriere sie.
Guckst du gar nicht hin, oder?
Nö, aber es geht, es ist wirklich, ich muss sagen, also in der Radio Paloma Community.
Ja, diesen Schlagermenschen
ja.
können nicht böse sein.
Ja,
ein Mensch, der Schlager liebt, kann ja, nicht
genau.
böse sein.
Genau, und deswegen, das muss ich sagen, toi, 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 ist kein Holz, aber ja.
Deswegen, ich mache das trotzdem weiter, weil meine Tochter
es
selber.
Es wäre auch zu schade, wenn du nicht weitermachen
Mama, würdest. Meine Tochter sagt doch, Mama, in deinen Konzerten ist das eine arschlochfreie Zone.
So. Und du
kein
musst
böser
mal,
Mensch.
Die musst du erstmal schaffen. Du musst erstmal eine arschlochfreie Zone
kein
schaffen.
Kein böser Mensch geht zu einem Mighty Kitty Konzert. Und das war's. Meine Kinder sind schon klug. Die sind schon klug. Die wissen, wie es geht. Danke, ja. dass ich hier sein darf.
Ich danke Mädels. Dir. Genau, wir machen jetzt gleich noch Fotos und viel Spaß bei der Folge. Und Malte, ich danke dir sehr.
Keiner ist schlagerfrei.
Der neue Podcast von Radio Paloma. Jetzt abonnieren bei Instagram, Facebook und TikTok.